Gesetz und Gnade. Lasst uns doch mit dem Johannesevangelium anfangen, dem ersten Kapitel und ab Vers 14 lesen. Gesetz und Gnade, diese beiden Dinge haben einen großen Stellenwert, ein wichtiges Thema in der Bibel. Und ich möchte nicht, dass es einfach ein Thema ist, über das man spricht unter Christen, sondern dass du sehen kannst, dass Gesetz und Gnade eine Bedeutung hat für dein ganz persönliches Leben. Weil alles, was Gott in seinem Wort aufgeschrieben hat, nützt uns schließlich ganz praktisch. Nichts von dem, was wir in der Bibel lesen, war dazu gedacht, dass wir einfach darüber reden, theologisieren, diskutieren, sondern alles hat einen Bezug zur Realität da, wo Menschen leben. Genauso Gesetz und Gnade. Im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Die Rede ist von Jesus, Gott, der Fleisch wurde und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugte von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Beachte Vers 16, wo es heißt, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier zeigt uns die Schrift, dass es zwei große Pole gibt. Er sagt, einerseits ist es das Gesetz, das, was wir auch als im weitläufigeren Sinn als das Alte Testament bezeichnen. Er sagte, dieses Gesetz wurde durch Mose gegeben. Und dann redet er weiter und sagt, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also diese Stelle spricht von diesen zwei Bündnissen, denen, die wir das Alte und das Neue Testament, die wir so nennen, das Alte und das Neue Testament, der erste, der zweite Bund. Und ich glaube, dass es für uns persönlich wichtig ist zu wissen, was war eigentlich die Aufgabe oder was ist die Aufgabe dieser beiden Bündnisse. Wir denken manchmal so in Kategorien wie, ja, das Alte Testament ist für die Juden, das Neue ist für die Christen. Das Alte ist gesetzlich, das Neue ist frei. Aber haben wir wirklich persönlich verstanden, was der Zweck war, weshalb Gott das Alte Testament gegeben hat? Weshalb er einen ersten Bund eingeführt hat und weshalb es einen zweiten gab? Warum nicht einfach einen Bund? Warum nicht drei? Weshalb waren es zwei Bündnisse und weshalb in dieser Reihenfolge? Nun, gehen wir einmal zum Galater, Kapitel 3. Und wir wissen, dass der neue Bund als ein Bund der Gnade bezeichnet wird. Und obwohl wir Gläubigen wissen, dass all diese Erlösung, das ganze Erlösungswerk, Errettung, Heilung, Befreiung ist ein Gnadengeschenk Gottes, können wir selbst als wiedergeborene Christen wieder in Gesetzlichkeit kommen. Manchmal äußert sich das nicht sichtbar und wir merken es manchmal gar nicht. Aber die Schrift redet davon, dass das möglich ist. Zum Beispiel bei den Galatern, die hatten ja ein echtes Problem und Paulus war ziemlich sauer, als er da geschrieben hat. Weil das war einer der Briefe, wo er wirklich ausholt und nach der Einführung gleich zur Sache kommt. Im Brief an die Galater, hier in diesem ersten Kapitel, im Vers 6, da schreibt er, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur, das gibt es auch heute noch, und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Und wer würde sich heute noch getrauen, solche Worte zu sagen? Er hat gesagt, wenn jemand euch etwas anderes predigt, als das, was wir euch gepredigt haben, als das Evangelium der Gnade, er sei verflucht. Das sind deutliche Worte. Und er schreibt es nicht irgendwie in die Luft, sondern ganz konkret an die Gläubigen in Galatien. Wenn wir diesen Brief studieren, wenn wir den ganzen Brief lesen, sehen wir, dass es sich hier um Judenchristen handelt, die im Geist begonnen haben, sagt Paulus, aber die im Fleisch vollenden wollen. Sie haben die Gnade erkannt, sie haben Jesus erkannt. Und dann fingen sie an zu sagen, ja, was Paulus uns gepredigt hat, das ist die Wahrheit, aber warum nicht alles zusammennehmen? Lasst uns doch noch auch die Beschneidung und dieses und jenes. All das ist ein großer, schöner Kuchen, so wie wir uns das gewöhnt waren. Und sie kamen dahin, wo sie nicht nur die Gnade hatten. Paulus sagte sogar, ihr seid aus der Gnade gefallen, die ihr durch das Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Jemand, der durch Gesetzeswerke, durch das Einhalten bestimmter Dinge gerechtfertigt werden will, fällt zwangsläufig aus der Gnade. Wo wir auf eigene Werke, auf eigene Leistung verweisen, fallen wir aus der Gnade. Und du siehst, das sind wiedergeborene Gläubige. Also es ist möglich, auch als ein gläubiger Jesus-Nachfolger aus der Gnade zu fallen. Gesetzlich zu werden. Nun, wir haben viele verschiedene Vorstellungen davon, was es heißt, gesetzlich zu sein. Aber lasst uns heute einmal untersuchen, was wirklich der Zweck des Gesetzes war. Und ihr werdet sehen, dass beide Bündnisse, das Alte Testament und das Neue Testament, ein Werk im Leben jedes Gläubigen haben sollen. Wir denken, ja, das Alte Testament, stopp, das ist für die Juden. Wir leben im Neuen, das ist richtig. Aber weißt du, warum Gott das Alte gegeben hat? Das weiteres Beispiel hier im Galater Kapitel 5, 4, das ist das, was ich vorhin zitiert habe. Er sagt hier, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Weißt du, selbst wenn wir nicht wie diese jüdischen Christen hier, wir würden sie als messianische Christen bezeichnen, versucht waren, in ihre alten Traditionen zurückzukehren und daran zu glauben, dass eben das Heil auch durch Gesetzeswerke kommt, sind unsere Versuchungen in einem ganz anderen Gebiet. Wir können durch ganz einfache Aussagen können wir uns selbst unter Gesetzesdruck bringen. Das geht mit jeder Wahrheit, ist das möglich. Zum Beispiel hörst du, es ist der Wille Gottes, dass jeder Christ gesund ist. Okay? Oh, Gott will, dass ich gesund bin. Oh, und ich bin krank. Und du kannst automatisch unter einen Druck kommen. Oder? Ich muss mehr beten. Und Wahrheiten, die in sich stimmen, können dich in eine Knechtschaft führen. Oder du hast eine Gebundenheit, egal was es sein mag. Und du denkst, ich darf das nicht tun, ich darf das nicht. Nein, ich darf nicht. Ich soll das nicht, ich darf das nicht tun, das ist nicht christlich. Sowas macht man nicht. Nein, ich darf das nicht und du tust es wieder. Das ist das Wesen des Gesetzes. Siehst du, und auch mit Wahrheiten, die in sich stimmen, können Gläubige in der heutigen Zeit unter Druck gebracht werden. Ich weiß, es gibt Gläubige, die haben ein Flair, Dinge so zu formulieren, dass du dich grundsätzlich danach verdammt fühlst. Man kann mit der Wahrheit so um sich schmeißen, dass es dir schlecht geht. Hast du gestern gebetet? Was? Nur eine Viertelstunde? Weißt du, Thessalonicher sagt, betet alle Zeit, nicht nur eine Viertelstunde. Kein Wunder sieht dein Leben so aus, wie es aussieht, wenn du nicht gehorsam bist dem Worte Gottes gegenüber. Ne? Wir kennen solche Stimmen, stimmt's? Und du fühlst dich danach wunderbar und aufgebaut? Weißt du, selbst der Teufel verwendet Gottes Wort, um seine Ziele zu erreichen. Nur weil du ein Zitat hörst, heißt es noch nicht, dass du mit dem richtigen Geist in Berührung gekommen bist. Jemand sagte mir mal, du, in der Apostelgeschichte hatten sie alles gemeinsam. Ich brauche 1000 Franken. Gib mir bitte. Hier steht's. Ist mir widerfahren, ehrlich. Die Leute wissen, wie man, nicht alle, aber es gibt Situationen, wo das Wort Gottes missbraucht wird in einer falschen Art und Weise. Und das ist nicht das Evangelium. Weil dort, wo du mit der Wahrheit in Berührung kommst, wirst du was erleben? Ihr wisst es, Freisetzung geschieht auch, wenn du überführt oder konfrontiert wirst. Galater 5,16. Da sagt er, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Da kommen wir ein andermal noch ausführlicher drauf. Vers 18, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Das sind starke, zentrale, wichtige Aussagen für den neuen Bund, aber wir vertiefen die vielleicht ein andermal. Lasst uns einmal Hebräer 7 uns ansehen. Und wisst ihr, gerade hier, wer durch den Geist Gottes geleitet wird, ist nicht unter Gesetz. Und mir ist da auch eine Begebenheit eingefallen von Marilyn Neubauer, als sie ihr Zeugnis erzählt hat. Wir sind uns oft so gewöhnt, in Schritten, in Kategorien, in was muss ich tun, Checklisten zu denken und verlassen uns viel zu wenig auf die Führung des Heiligen Geistes. Und das ist eigentlich das Zentrale des neuen Bundes, dass wir lernen, aus dem Geist, durch den Geist, im Geist zu leben. Und als Marilyn Neubauer ihr Zeugnis erzählte, hat sie davon gesprochen, als sie diese Diagnose Krebs bekam, dass sie nicht sofort zurückgefallen ist, ich muss alle meine Gebetspartner anrufen, möglichst viele müssen jetzt beten, damit ich geheilt werde. Wir haben manchmal solche Reflexe, wo wir bestimmte Dinge tun. Ach, das muss ich jetzt machen. Aber das Richtige in jeder Situation wäre sofort, sich auf den Heiligen Geist zu werfen und zu fragen, Geist Gottes, was willst du, dass ich jetzt tun soll? Nicht in einen Aktivismus zu verfallen, in einen religiösen, sondern sofort die Verbindung aufnehmen zum Weinstock und sagen, wo geht's lang, Herr? Wir haben hier ein Problem. Das ist Leben aus Gnade. Das ist Leben durch den Geist. In Hebräer Kapitel 7 und danach noch Hebräer Kapitel 8. Hebräer Kapitel 7, Vers 22. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Kapitel 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet worden ist. Nun, die Bibel lässt keinen Zweifel offen, dass der neue Bund ein besserer Bund ist. Die sind nicht gleichwertig. Der neue Bund ist der bessere Bund. Vers 13. Indem er von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt. Was aber veraltet und sich überlebt, ist dem Verschwinden nahe. Nun, in einigen Kreisen würde ich für eine solche Aussage gesteinigt werden. Christlichen Kreisen. Aber das ist das Wort Gottes. Er sagt hier, der neue Bund ist ein besserer Bund. Nun stell dir doch mal die Frage. Hat Gott sich entwickelt? Wurde er besser? Nein, er war immer gleich gut. Ist ihm der erste Bund nicht gelungen? dass er noch einen zweiten besseren machen muss. Warum kommt er nicht gleich mit dem Guten? Warum zuerst einen Bund schließen mit einem Volk, von dem es nachher heißt, es war nicht das Bessere, das Neue ist besser? Warum? Nun, wir wissen, Gott macht keine Fehler. Die Rede ist auch davon, dass der erste Bund eine Herrlichkeit hatte. Dass er gut war, dass das Gesetz gut ist. Paulus redet davon, das Gesetz ist gut. Aber verstehen wir, was die Lektion war und der Grund, weshalb Gott diesen Bund gegeben hat. Schau dir einmal, wir gehen zurück zum Galater. Galater Kapitel 3. Lasst uns vielleicht gleich ab Vers 1 lesen. Unverständige Galater, Paulus ist immer noch in Rage. Wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft. Abraham war so etwas wie ein Prototyp eines neutestamentlichen Gläubigen. Weil er hatte das Gesetz noch nicht. Was in seinem Leben war, war, dass er ein Mann war, der Gott glaubte. Dann heißt es, dass Gott diesem Abraham die gute Botschaft ihm voraus verkündigt hat. Was war denn die gute Botschaft? Es steht hier, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Seht ihr das? Gottes Idee war es von Anfang an, dass alle Menschen gesegnet werden. Paulus sagt, es macht keinen Unterschied, ob Jude oder Grieche, alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Alle haben gesündigt. Das ist die gute Botschaft. In dir werden gesegnet alle Nationen. Was ist der Segen Gottes? Es ist das Leben Gottes. Im Gesetz geht es immer um diese Dinge, um das Leben Gottes. Wer diese Dinge getan hat, wird leben. Wer diese Dinge getan hat, wird leben. Das ist übrigens ein Merkmal des Alten Testamentes. Wer diese Dinge getan hat, wird leben. Das Merkmal des Neuen Testamentes ist, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben im Alten Bund war nur möglich, Leben aus Gott, wenn ihr alle diese Gebote tut, die ich euch verordnet habe, dann werdet ihr gesegnet sein. Er hat nicht gesagt, wenn ihr einige Dinge einhaltet, 5. Mose 28, sondern wenn ihr alles tut, was ich euch geboten habe, dann werdet ihr gesegnet werden. Also ein Anspruch an dich, tue Gutes, halte alle diese Gebote, dann wirst du den Segen erben. Wer diese Dinge getan hat, wird leben. Jesus aber sagte, ich bin gekommen, um dir Leben im Überfluss zu geben. Im ersten musstest du dir das verdienen, im zweiten wurde es dir geschenkt. Nun, das Problem war, dass sich im ersten, im alten Bund, sich niemand diesen Segen verdienen konnte. Niemand konnte aus Gesetzeswerken gerecht werden. Wir sind immer noch im Galater 3. Bleibt noch dabei mit der Aufmerksamkeit. Wir sind noch nicht am Ende angelangt. Galater 3,17. Dies aber sage ich, einen vorher von Gott bestätigten Bund, dieser Bund zwischen Gott und Abraham, macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig. Also Gott wollte immer noch durch Abraham alle Nationen mit seinem Leben, mit seinem Segen segnen, so dass die Verheißung unwirksam geworden wäre. Denn wenn das Erbe aus dem Gesetz kommt, so kommt es nicht mehr aus der Verheißung. Dem Abraham aber hat Gott es durch Verheißung geschenkt. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt, angeordnet durch die Engel in der Hand eines Mittlers. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt. Paulus sagt, das Gesetz wurde gegeben wegen den Übertretungen. Nochmal die Frage, warum schließt Gott, ein vollkommener, heiliger Gott, einen Bund, einen Vertrag, ein Bündnis mit einem unvollkommenen Partner? Gott wusste, dass das schiefgehen würde. Weil die Bibel sagt ganz klar, es war nie die Aufgabe des Gesetzes, es war nie die Idee Gottes, dass irgendjemand durch das Gesetz gerecht werden würde. Und trotzdem schließt Gott einen Bund mit einem Partner, wenn du so willst, von dem er weiß, der kann nicht zahlen. Er wusste das. Und deshalb war es nie die Aufgabe des Gesetzes, einen Menschen besser zu machen, einen Menschen zu verändern, einen Menschen heilig und würdig zu machen. Du weißt es genauso gut wie ich, wenn du eine Schwäche hast. Wahrscheinlich habt ihr alle mindestens eine. Wenn du eine Schwäche hast, es genügt nicht, wenn einfach jemand zu dir kommt und sagt, tu das nicht mehr. Oder sei ab heute anders. Stimmt's? Wir verteilen zwar solche Ratschläge, aber was uns angeht, fällt uns das wesentlich schwieriger. Und da siehst du die Kraftlosigkeit des Gesetzes. Die Kraftlosigkeit des Gesetzes, das Gesetz möchte eine Veränderung in dir von außen bewirken. Sei so, tu das, mach das weniger, so musst du sein. Und die Bibel sagt, das Gesetz ist gut, es ist heilig, weil es die Heiligkeit Gottes widerspiegelt. Aber es wurde nie gegeben, um dich persönlich zu verändern. Es kann es gar nicht. Die Schrift sagt, es ist kraftlos durch das Fleisch. Und trotzdem war das Gesetz der vollkommene Wille Gottes. Nun, der erste Bund konnte auch gebrochen werden, wurde ständig gebrochen. Der zweite Bund hingegen konnte nicht, kann nicht gebrochen werden. Warum? Weil Gott hat das so gemacht. Es gab ja diese Kluft, Sünde, die den sündigen Menschen vom heiligen Gott getrennt hat. Und anstatt dass Gott einen Vertrag mit einem Bündnis mit einem unperfekten Menschen gemacht hat, hat er gesagt, ich gehe darüber. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch. Und er hatte nun einen Partner, Jesus, der Mittler des neuen Bundes. Mit ihm entstand dieses Bündnis und er hatte sein Gegenüber, das ebenfalls vollkommen war. Siehst du das? Gott hat jetzt einen Bündnispartner auf der irdischen Seite, Jesus, geboren durch eine Jungfrau, gezeugt vom Heiligen Geist, mit dem er einen vollkommenen Bund eingehen konnte. Und deshalb ist dieser neue Bund vollkommen, weil nicht du und nicht unser Blut, nicht unsere Leistung, nicht unser Gehorsam, das hätte nicht genügt. Aber weil Gott Fleisch wurde Und auf dieser anderen Seite nun Jesus Christus, Gott im Fleisch hatte, konnte er eine Brücke bauen, einen Bund schließen, der perfekt und vollkommen ist. Nochmal, weshalb aber wurde das Gesetz gegeben? Galater Kapitel 3, Vers 21. Und seid euch bewusst, Paulus war das, was wir als einen messianischen Juden bezeichnen würden. Und es gibt heute Tendenzen im Leib Christi, wo unter Gläubigen das Alte Testament, das Gesetz, die Dinge des Alten Testamentes wieder ins Zentrum gerückt werden. Würde eine solche Gruppierung mit Paulus ins Gespräch kommen, er würde ähnlich reagieren wie hier im Galaterbrief. Weil wenn du Paulus liest und studierst, für ihn war Christus absolut einzigartig und zentral. Alles habe ich als Dreck erachtet. Meine ganze Ausbildung, mein ganzes Wissen, meine ganze Ehre von Herkunft und Abstammung, alles ist Dreck, weil ich ihn gefunden habe. Das war seine Aussage. Er war absolut Christus zentriert. Wenn ich zu euch komme, ich will nichts anderes wissen als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Ein messianischer Jude. Ihr Lieben, wenn ihr einen Kommentar zum Alten Testament wollt, lest Paulus. Er sagt euch, worum es ging. Und es war nicht seine Meinung, sondern der Geist Gottes, der durch ihn redet. Und er gibt uns hier einen Hint, einen Hinweis, worum es geht im Gesetz. Weil das Gesetz, er sagt, es ist gut, es hatte einen Auftrag. Nicht nur für das Volk Israel oder am Volk Israel, sondern auch für jeden von uns. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Auf keinen Fall. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, also das Leben spenden könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben. Der zentrale Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister, andere sagen unser Trainer geworden, auf Christus hin. In anderen Worten, das Gesetz wird als ein Zuchtmeister, als ein Trainer bezeichnet. Du kannst auch sagen, als ein Lehrer, jemand, der einen Punkt setzen wollte, der dich auch zu einem bestimmten Ziel führen wollte. Und was war dieses Ziel? Nicht die Gerechtigkeit, weil die kann nicht aus dem Gesetz kommen. Das Ziel des Gesetzes war es niemals, dich gut zu machen durch äußere Anweisungen, so musst du leben. Sondern das Gesetz hatte das Ziel, dich an dein eigenes Ende zu führen, damit du erkennst und verstehst, du brauchst Hilfe, du kannst es nicht allein, es genügt nicht. Ihr Lieben, das ist eine riesige Lektion. Wenn wir an das Ende von uns selbst geführt werden, zu erkennen, Mensch, ich schaff's nicht, diesem Anspruch, dieser Heiligkeit Gottes gerecht zu werden, das geht gar nicht. Wegen meinem Fleisch, das lässt alles ungültig und schwach werden. Ich schaff's nicht. Und deshalb ist das Gesetz ein Wegweiser in die Stadt, nicht die Stadt selbst. Es soll dir zeigen, du sollst daraus lernen, nein, ich genüge nicht. Weißt du, in den Psalmen steht irgendwo, ich elender Wurm. Und es gibt Gläubige, die sagen auch heute noch, ich elender Wurm. Nun, jemand, der das sagt, hat zumindest das Alte Testament verstanden, du bist nicht würdig, Punkt. Du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Aus Gottes Perspektive, aus dir wird nie was, aus eigener Kraft. Das war die Lektion des Gesetzes. Gott wollte die Menschen an ihr eigenes Ende bringen, wo sie erkennen, ich schaff's nicht, Vater, ich brauche Hilfe. Die Idee des Gesetzes war, dich zu dieser Tür der Demut zu führen, wo plötzlich du zurücktrittst und sagst, Vater, ich mache dir Raum, ich gebe dir alles, übernimm du mein Leben, wirke du, was dir wohlgefällig ist. Ich wollte dieses Leben, das aus Gesetzeswerken kommt, aber ich kann es nicht. Und da kam Jesus und sagte, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Dieser Segen, der Abraham verheißen wurde, den du zuerst aus Werken gewinnen solltest, du realisierst, es geht nicht, ich resigniere, ich gebe auf, Vater, dein Wille geschehe, nicht der meine. Oh, Halleluja. Und ich glaube, jeder Gläubige, wenn er die Gnade Gottes erfahren und erleben will, muss an das Ende seiner eigenen Werke kommen. Du kannst Sünde nicht aus eigener Kraft besiegen. Weißt du, im Alten Testament ist Disziplin die Wurzel. Im Neuen Testament ist Disziplin eine Frucht. Denk darüber nach. Mehr beten, mehr lesen, mehr dies tun. Dann gute Absicht. Aber lass die Gnade die Wurzel von der Frucht sein, die du begehrst. Und Gnade gibt Gott nur denjenigen, die verstehen, was es heißt, sich vor dem Allmächtigen zu demütigen. Erst dann beginnt ein Leben im Geist. Erst dann beginnt ein Leben aus und durch den Geist. Wir werden vielleicht ein andermal sehen, Gott hat bereits im Alten Testament verheißen, dass er sein Gesetz, das ursprünglich auf Steine geschrieben wurde, unter dem neuen Bund, in das Herz des Menschen hineinlegt. So, dass er nicht mehr einen äußeren Anspruch hat, sondern dass plötzlich das Wollen aus ihm herauskommt und er merkt, dieser Widerstand ist gar nicht mehr da. Was ist das in meinem Herzen? Was ist das in mir? Er ist es, der das Wollen und das Vollbringen schafft. Wenn du die Lektion lernst, dich durch das Gesetz zum Kreuz bringen zu lassen und dort die Lektion lernst, Vater, ich habe versagt. Aber jetzt bekommst du Raum, all das in mir zu wirken, was dir wohlgefällig ist. Da beginnt das Leben aus der Abhängigkeit. Oh, Halleluja. Leben ist so wichtig, dass wir auch mit unseren Geschwistern verstehen, dass Gott ein Werk in ihnen tut. Ich habe das in dieser Serie schon ein paar Mal angesprochen, wie Gläubige manchmal eben sich mit Ansprüchen überhäufen. Sei mal anders, tu das mehr, hör mit dem auf. Und wir glauben, dass wir die Arbeit des Heiligen Geistes tun müssen. Aber weißt du, dass Gott in uns wirken möchte und dass es dazu Geduld braucht? Du hast so viel Geduld mit dir selbst. Einige nicht, okay. Aber die meisten von uns sind sehr geduldig und nachsichtig mit sich selbst. Aber wer jemand anders entspricht nicht meinem Standard. Den lasse ich es gleich wissen. Das ist falsch. So musst du es machen. Nein. Lass den Heiligen Geist in deinem Leben wirken. Siehst du, das war der ganze Zweck des Gesetzes, dass wir zur Schlussfolgerung kommen, ich schaff's nicht. Es geht nicht. Ich bin sündhaft. Ich kann niemals dieser Heiligkeit Gottes entsprechen. Ich bin ein elender Wurm. Amen. Aber zum Glück gibt es ja noch das Neue Testament, wo diese Aussage dann keine Gültigkeit mehr hat. Aber die Lektion müssen wir trotzdem verstehen. Disziplin ist eine Frucht der Gnade. Es ist nicht die Wurzel. Versteht ihr? Und anstatt, dass du in was muss ich, was darf ich, was soll ich verfällst, lerne aus dem Geist und aus der Abhängigkeit des Heiligen Geistes zu leben. Du wirst erkennen, dass dieses Wort, das geschrieben ist, sich in deinem Herzen wiederfindet. Aber es ist nicht egal, wie wir dahin gelangen. Es muss ein Werk des Geistes Gottes sein. 2. Korinther 12 zum Schluss. Eine Stelle, wir waren schon öfters da, aber da siehst du, dass Paulus diese Lektion ganz praktisch selber auch gelebt hat. Es geht hier im 12. Kapitel von 2. Korinther um diese Offenbarungen, diese außerordentlichen Offenbarungen, die er bekommen hat, und über diesen Dorn, diesen Stachel im Fleisch. Lesen wir ab Vers 7. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Damit ich mich nicht überhebe. Nun, das waren Verfolgungen. Wir gehen jetzt da nicht weiter darauf ein, aber Paulus beschreibt es in Kapitel 11, wie er verfolgt wurde, wie er bedrängt wurde, wie er in Nöte geriet wegen des Evangeliums. Und das bezeichnet er zusammenfassend als ein Stachel im Fleisch. Dann sagt er im Vers 8, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit. In Schwachheit. Was ist Schwachheit? Das, was wir aus dem Gesetz hätten lernen sollen. Ich schaff's nicht. Ich kann's nicht. Es geht nicht. Schwachheiten zur Vollendung. Das, was uns zum Kreuz führt. Ihr Lieben, das ist der Moment. Wenn Demut dein Herz erfüllt, wird die Kraft Gottes, die Kraft Christi, bei dir wohnen. Oh, was für eine Lektion. Ich sag euch, der Stolz wurde uns allen in die Wiege gelegt. Dieses Selbstbezogene, dieses aus eigenen Werken leisten und tun, dieses Genügen, weil natürlich liegen wir nicht nur auf der Couch und sagen, alles ist Gnade. Das wäre eine falsche Auslegung. Es geht hier um, sag mal, das Management deines inneren Menschen, dass du lernst, mehr und mehr abhängig zu werden von Gott. Paulus hat Gott gesucht im Gebet. Hier, das war nicht nur ein Gedanke, den er hatte, er hat zum Herrn geschrien. Herr, lass ab von mir. Lass ab mit diesen Verfolgungen. Kann ich das Evangelium nicht anders predigen, in Ruhe und Gemütlichkeit? Er sagt, hey, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Dann hat er gesagt, dann will ich mich rühmen meiner Schwachheiten. Wenn das so ist, wenn in Schwachheit Gottes Kraft auf mich kommt, in mir wohnt, durch mich wirkt, dann will ich mich rühmen darin. Hast du schon mal Mist gebaut? Und du hast dich verdammt gefühlt? Und du bist vor Gott gegangen und hast aufrichtig Buße getan? Ich hoffe, dass ihr das schon mal gemacht habt. Aber weißt du, dass Sünde ein sehr starkes Motiv für Demut ist. Wenn jemand gesündigt hat, Mist gebaut hat und sich wirklich verdammt fühlt und zum Herrn rennt, sagt er, Herr, vergib mir. Diese Sünde ist ein sehr starkes Motiv zur Demut. Und oft erfahren Leute dann die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Aber weißt du, dass es nicht immer bis zur Sünde kommen sollte? Dass wir die Gnade erfahren. Wir können uns auch ohne Sünde von Gott völlig abhängig machen, indem wir verstehen Demut, dass er alles wird und ich werde weniger, dass er zunimmt, ich nehme ab, dass das genauso ein Zugang zu seiner Gnade ist. Gnade heißt Kraft, damit dein Leben gelingt. Gnade ist kein Ausdruck, es ist eine Kraft, eine Person. Das heißt sogar, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Die Rede war von Jesus. Er wird auch als die Gnade bezeichnet. Amen. Und Paulus sagte, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt von sich, ich wurde mit ihm am Kreuz gekreuzigt. Ich bin mit ihm gestorben, damit er alles in mir sei. Was für eine Lektion. Ihr Lieben, es ist noch eine solche Tiefe in Gott, die wir vielleicht erst gekostet haben. Aber was, stell dir vor, es gibt dich nicht mehr. Nur noch Christus in dir. Das wäre eigentlich die Lektion des Gesetzes. Vergiss dich, lass ihn übernehmen. Er macht alles gut. Amen. Und so viele von uns, wir wären frei, würden wir nicht ständig uns über uns nachdenken, was ich will, wie ich fühle, wie es mir geht, was ich denke, wie ich das beurteile. Vergiss dich einfach mal und sag dem Herrn, werde du alles in mir. Werde du alles. Sei alles. Herr, dieser Körper steht dir zur Verfügung. Benutze diese Hände, benutze diesen Mund, tue, was dir wohlgefällig ist. Das heißt, aus dem Geist zu leben, geleitet durch den Heiligen Geist zu leben. Amen.